Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation.
Herzlich willkommen beim Digitalen Unternehmermut Podcast. Ich hatte zu Gast Fabian Distel und er ist CDO bei Murr Elektronik. Und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie ist eigentlich die Rolle der IT zu sehen bei einer digitalen Transformation beziehungsweise auch bei der Entwicklung von digitalen Innovationen und neuen Geschäftsmodellen, weil das eine Frage ist, die wir sehr oft von unseren Zuhörern bekommen, als auch von unseren Podcast-Gästen. Und wir hatten die Gelegenheit, darüber zu sprechen und auch die Lösungen, die Fabian dazu hat, einmal näher zu beleuchten. Deswegen freue ich mich sehr. Viel Spaß. Ja, Fabian, herzlich willkommen beim Digitalen Unternehmermut.
Vielen Dank, Ulf. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, du bist im Prinzip nicht ein Dauergast, aber euer Unternehmen war jetzt schon oder ist jetzt mit dir zum dritten Mal vertreten und das hat auch einen Grund, nämlich Murr Elektronik ist einfach ein Vorreiter im Bereich digitale Innovation, zumindest wie wir das beurteilen können in der Art, wie er da herangeht. Und du wurdest vorgeschlagen von Paul als CDO und vor allen Dingen, was ich sehr spannend finde, mit deinem IT-Background und Erfahrungen, die du gesammelt hast, können wir heute hoffentlich ein sehr spannendes Thema tiefer legen, nämlich die Rolle der IT in der Transformation. Und die Transformation hat ja auch sehr viel mit Technologie zu tun, sehr viel mit Prozessen und Systemen zu tun, am Ende aber auch sehr viel mit Menschen. Und ja, darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen.
Ich freue mich total. Ich freue mich vor allem nach Paul und den beiden wirklich spannenden Interviews, Podcasts, die er aufgenommen hat, eine zusätzliche Perspektive vielleicht mit einzubringen.
Dann würde ich mal starten mit einem seichten Intro zu dem Thema Innovation. Was bedeutet Innovation persönlich für dich?
Innovation ist am Ende das, was mich jeden Morgen hier ins Unternehmen bringt, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, neue Wege zu gehen, Probleme zu lösen, die vielleicht noch keiner gesehen hat oder die schon lange ungelöst sind. Es sind aber auch die kleinen Dinge, einfach ein bisschen besser zu werden als gestern. Wenn man zurückschaut, ich glaube, vor uns waren schon wahnsinnig viele kluge Köpfe hier bei der Murr Elektronik, die schon wahnsinnig viel bewegt haben. Und trotzdem haben wir das Potenzial, ganz neue Wege zu gehen und wieder was zu bewegen. Und das ist das, was für mich Innovation am Ende ist, was zu bewegen.
Cool. Wie ist denn deine Rolle sozusagen bei Murr Elektronik zustande gekommen als CDO? Wie hast du dich dahin entwickelt?
Ich habe Maschinenbau studiert in München und hatte schon im Studium immer Spaß an den Programmierpraktika und Kursen und habe mich dann eben immer weiter mit Themen rund um Software, Simulationstechnik beschäftigt. Bin dem Maschinenbau treu geblieben, bin noch länger an der TU München geblieben, habe dort promoviert, aber auch in der Promotion mich dann mit mathematischen Optimierungsverfahren, Regelungstechnik, aber auch wieder Simulation beschäftigt. Und das war dann auch so ein bisschen Glück, dass genau in der Zeit, wo ich promoviert habe, das Thema Industrie 4.0 ein wichtiges Thema war. Ich in der Verantwortung war am Institut für eins der großen Teams, was sich mit dem Thema beschäftigt hatte und das dann auch so meinen Einstieg in die Industrie dann befähigt hat zum Thema Industrie 4.0 und dann über verschiedene Aufgaben, die ich immer wieder bekommen habe, die ich sehr gerne angenommen habe, mich mit verschiedenen Aspekten rund um Software und IT beschäftigt habe.
Wie ist ein Stück weit die Rolle definiert bei euch als CDO? Weil es gibt ja verschiedene Punkte. Oftmals hat man so den Transformationsaspekt. Das heißt, die Leute kommen nicht zwangsläufig aus der IT oder haben einen technologischen Background. Wie definiert ihr das oder wie definierst du die Rolle für dich?
Bei uns ist unter diesem Hut oder den Hüten, die ich aufhaben darf, alles, was mit Digitalem zu tun hat, zusammengefasst. Das heißt, intern die IT, die sich ganz klassisch um die Themen, die IT in jedem Unternehmen macht, kümmert. Wir hatten aber verschiedene Teams und Abteilungen im Unternehmen verstreut in der Entwicklung, im Vertrieb, die sich mit Digitalisierungsthemen in den jeweiligen Bereichen beschäftigt haben. Und ich habe das große Vergnügen, dass die jetzt alle bei mir sind und wir gemeinsam versuchen, eben aus diesen vielen Puzzlestücken, die im ganzen Unternehmen waren, nicht nur das Gute, was schon lange passiert ist, weiterzutreiben, sondern zusätzliche Synergien zu schaffen, Mehrwerte zu schaffen, vielleicht Dinge, die wir redundant getan haben, nur noch einmal zu tun und die frei werdenden Kapazitäten und Kompetenzen auf viele spannende neue Themen zu setzen. Und der zweite Hut, den ich aufhab, was wirklich eben sehr schön ist, den darf ich mir mit Paul Zeller teilen, ist nicht nur die internen digitalen Themen, sondern auch Richtung Kunde. Wir bauen ja eine neue Global Business Unit für Digital Solutions auf, wo wir mit Software am Ende dem Kunden in der Automatisierungstechnik eine Lösung bieten wollen oder Lösungen, die es so bisher noch gar nicht gab. Und die Synergie aus diesen beiden internen und externen Digitalisierungsrollen, die ist, glaube ich, der Schlüssel, warum deutlich mehr passiert, als wenn es zwei verschiedene Personen machen würden.
Ja, spannend. Aber es ist wahrscheinlich auch ein weites Feld. Dann steigen wir vielleicht mal so ein bisschen in die Kernthematik ein. IT und Transformation. Oftmals erleben wir das in unseren Projekten, wo wir mit großen Mittelständlern zu tun haben, dass man natürlich auf eine IT-Organisation trifft, die auch vielleicht schon lange mit an Bord ist und gewachsen ist. Und jetzt kommt die Transformation, jetzt innovative Produkte, digitale Services und vor allen Dingen fangen auch an, glaube ich, dann oftmals die Fachbereiche, wenn sie erkannt haben, dass Digitalisierung einen großen Mehrwert, Effizienz oder Effektivitätsgewinn bringt, spannend sein könnte für sie und stellen Anforderungen, Ansprüche und vielleicht kommen noch solche Berater und Umsetzer wie wir mit rein, die dann auch anfangen, die Software zu entwickeln. Und dann gibt es so eine Gemengelage, dass nicht immer eindeutig ist, wer hat jetzt den Hut für was auf. Und es gibt auch viel Konfliktpotenzial, was ganz normal ist in der Transformation. Aber genau darüber würde ich jetzt mal mit dir sprechen. Also wie erlebst du Transformation im Kontext IT? Vielleicht auch so ein bisschen das, was du erlebt hast in deinem Werdegang. Wo liegen da die größten Herausforderungen deiner Meinung nach?
Wir haben uns bei uns ganz bewusst von dem Begriff IT intern gelöst. Wir nennen Center of Competence Digital, weil es eben nicht mehr nur diese klassische IT ist, wie man es schon seit vielen Jahren betrachtet. Ich glaube, das ist aber auch ein wichtiger Schlüssel, wenn wir über Transformation reden, dass wir auch uns bewusst werden, es ist eben nicht mehr das, was es vor 10 oder 15 Jahren war. In jedem Bereich ist die Digitalisierung in unserem Unternehmen gerade extrem wichtig, gewünscht. Es gibt tausende Ideen, was man alles machen könnte. Und ich glaube, wie in jedem Unternehmen sind die Ressourcen begrenzt. Wir würden gerne viel mehr, viel schneller umsetzen. Und wir müssen uns entscheiden, wie priorisieren wir. Und für mich ist das Entscheidende, dass wir eben genau diese Priorisierung hinbekommen und nicht für und über die einzelnen Fachbereiche entscheiden, sondern gemeinsam mit den Fachbereichen. Und das ist die spannende Aufgabenteilung. Das heißt nicht, die schmeißen bei uns Anforderungen rein. Wir ziehen uns zurück und kommen dann irgendwann mit der Liste zurück und wie bei einer Verlosung, die haben gewonnen und die anderen haben Nieten. Darum geht's ja nicht, sondern es geht ja gemeinsam fürs Unternehmen, das Unternehmen weiterzubringen. Dieses Gemeinschaftliche, dass Digitalisierung eben nicht ein Thema der IT ist, sondern ein Thema, wo die IT als Dienstleister auftritt und intern zusammen mit dem Fachbereich versucht, Projekte umzusetzen, Verbesserungen einzuführen. Das ist der Schlüssel, glaube ich. Und das fängt beim Mindset an, was wir da schaffen müssen, dass es eben anders vielleicht funktioniert als in der Vergangenheit. Und wenn wir das hinbekommen, und da sind wir auf einem ziemlich guten Weg, dann passiert auf einmal ganz viel. Dann sieht man Fortschritt. Und das ist ja am Ende das, was dann alle motiviert. Und aus 90% werden 120% und vielleicht irgendwann 150% in der Umsetzung, weil Energie freigesetzt wird. Und auf dem Weg sind wir. Und das macht mich sehr zuversichtlich, was so in den letzten Monaten passiert ist, dass wir da eine Dynamik bei uns im Unternehmen gerade entwickeln. Und ja, das macht auch Spaß.
Und wie genau bekommst du das hin oder was sind deine Ideen oder wie ist dein Vorgehen, um dieses Mindset, sage ich jetzt mal, zu verändern? Vielleicht, ich versuche mal ganz konkret das Mindset zu beschreiben vielleicht oder du kannst auch gerne ergänzen. Oftmals ist es halt so, da haben wir eben im Vorgespräch auch nochmal drüber gesprochen, dass die IT natürlich als Dienstleister auch ein Stück weit gesehen wird. Ich kippe Anforderungen ein. Die IT nimmt diese Anforderungen, stellt vielleicht auch nicht unbedingt Business-Rückfragen, sondern nimmt die Anforderungen einfach als gegeben an und setzt sie schnellstmöglichst um. Es kommt eine Lösung raus und die Lösung nutzt der Fachbereich. Oder er nutzt sie eben auch nicht. Und manchmal ist es auch so, dass die IT vielleicht so ein Stück weit in die Ecke gestellt wird, weil entweder ist es nicht schnell genug, es ist nicht gut genug und so weiter und so fort. Das heißt, man ist immer in so einer unangenehmen eigentlich Situation. Und ich kann mir vorstellen, dass das Mindset manchmal dann noch ist, ich möchte eigentlich gerne aus dieser Situation heraus, weil ich bin nicht nur Dienstleister, sondern ich setze tolle Sachen um. So. Und ist das so ein bisschen das Mindset, was wir versuchen zu verändern?
Es geht um Verantwortung, ne? Also wer übernimmt Verantwortung für was? Was häufig nicht gesehen wird, ist, was die IT eigentlich alles macht. Jeden Tag, wo wir uns an den Schreibtisch setzen, Laptop aufklappen, Outlook öffnen und das funktioniert, ist selbstverständlich, weil es unser Werkzeug ist. Dass im Hintergrund Updates gelaufen sind oder was auch immer gemacht wurde, damit das eben heute wieder funktioniert, wird ja gar nicht wahrgenommen. Also wir haben sehr viel Aufgaben und Verantwortung in den IT-Abteilungen, die überhaupt nicht wahrgenommen werden. Umgekehrt ist genau bei dieser Weiterentwicklung, ne, der nächste Schritt, den wir gemeinsam gehen zwischen Fachbereich und Digitalbereichen, wer übernimmt Verantwortung für was? Ich glaube, das kann eben nur gemeinsam gehen, dass man sich abstimmt, wer ist denn wofür verantwortlich? Ich halte es für nicht sehr klug, der IT die Prozessverantwortung zu geben. Weil ich persönlich weiß nicht, wie man am besten im Vertrieb beim Kunden jetzt Erfolg hat. Oder wie die Entwicklung am besten arbeitet im Anforderungsmanagement. Die Prozesse, die Methoden, die Kompetenz liegt in den Fachbereichen. Und die können am besten auch sagen, was ihre Probleme sind und an den Lösungen mitarbeiten. Und sie müssen am Ende auch das Ownership haben für die Prozesse, für die Methoden, die sie einsetzen. Umgekehrt hilft es auch nicht, wenn jeder Bereich sein eigenes Projektmanagement-Tool einführt, weil jeder halt gerne eine andere Oberfläche hat. Das hilft der IT nicht, weil die müssen am Ende nicht ein System aktuell halten, sondern 7 oder 8. Und irgendjemand im Management hätte gerne einen Überblick, wo denn die Summe der Projekte stehen, hat aber gar nicht die Chance, einen gemeinsamen Überblick zu haben, weil das eben sehr fragmentiert ist. Und genau diese Systemverantwortung, architekturelle Verantwortung im Digitalbereich müssen wir wahrnehmen. Wir müssen aber gleichzeitig auch sicherstellen, dass der Bereich für die Prozesse in der Verantwortung bleibt. Und was wir jetzt bei uns einführen, ist Owner-Rollen, so wie man das aus dem Agilen kennt. Wir haben bei uns System-Owner im digitalen Bereich. Die sind wirklich verantwortlich, dass die Systeme funktionieren, dass in den Systemen umgesetzt wird. Und wir haben die Prozessverantwortung, die Process-Owner. Die sind in den Fachbereichen. Und dann gibt es einen Process-Owner für alle Vertriebsorganisationen, weil es sollte nur einen Vertriebsprozess geben. Das heißt, im Fachbereich muss koordiniert werden zwischen allen 25 Landesgesellschaften, die es bei uns gibt. Wie funktioniert die Angebotslegung? Und wenn die das geklärt haben, dann sind wir die Berater, wie wir diesen Prozess bestmöglich in unseren Systemen abbilden oder welche Lücken es zu schließen gilt und dann gemeinsam im Fachbereich auszuwählen, wie wir diese Lücken schließen und dann gemeinsam die Umsetzung planen. Weil auch das ist ja nicht, man schmeißt über den Zaun, der andere macht's, nach 6 Monaten kommt man mit einer Lösung wieder. Und dann haben sich's alle anders vorgestellt und so wollte es dann keiner und dann war die ganze Arbeit umsonst. Das heißt, dieses Kurzzyklische, was wir auch aus agilen Projekten kennen, aus dem Scrum, immer wieder sich Feedback einholen, Betroffene zu Beteiligten machen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Schlüssel, um erfolgreich zu sein.
Ja, sehr, sehr spannend, sehr cool. Kann ich nur bestätigen. Du hast im Prinzip, willst du die Mindsets aller Beteiligten ändern, wenn ich das mal so versuche, nochmal in meine Worte zu fassen, nicht nur der IT, das war eben so ein bisschen ketzerisch die Frage von mir. Das heißt, der Anforderer muss, das wäre gleich nochmal spannend zu wissen, wer das ist dann, gerade bei so vielen Landesgesellschaften und so vielen Vertrieben. Und habt ihr dann einen speziellen Process-Owner, der dafür ausgebildet ist oder ist das dann tatsächlich jemanden aus dem Vertrieb? Aber derjenige muss den Prozess verstehen, dafür sorgen, dass der über alle Ländergesellschaften und Vertriebsprozesse verstanden wird erstmal und sorgt dafür, dass ihr den auch versteht wahrscheinlich, ne? Also sozusagen, es gilt ja nicht, dass die den Prozess verstehen und dann daraus die Anforderungen definieren, sondern die definiert ihr dann gemeinsam. Und in der IT ist es so, dass eben verstanden werden muss, finde ich, also ist jetzt für mich persönlich so der größte Punkt, wenn ich an die IT-Organisation denke, mit denen ich zusammenarbeite, nicht nur im stillen Kämmerlein etwas auszuarbeiten, sondern in einem iterativen Prozess sich Feedback einzuholen, um zu schauen, sind wir auf dem richtigen Weg? Weil ich glaube, das Verständnis natürlich auch bei den Fachbereichen nicht da ist, wenn etwas in Software umgesetzt wird, wie wirkt das denn eigentlich? Eine Anforderung zu haben, ist das eine, zu sehen, wie das dann wirklich aussieht, und das hatten wir auch im Vorgespräch, dafür zu sorgen, dass es tatsächlich genutzt wird tagtäglich. ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Aber vielleicht nochmal die Rückfrage an die Rollen. Wer übernimmt diese wichtigen Rollen?
Die Landesgesellschaften und Fachbereiche haben Key-User. Wir haben eine Key-User-Struktur und die wird mal besser und mal schlechter gelebt, so wie in jedem anderen Unternehmen mit Sicherheit auch. Das sind aber diejenigen, die nicht nur das Prozess-Know-how haben und als Multiplikatoren vom digitalen Bereich dienen, sondern die eben auch dann die Themen an uns herantragen sollen, damit wir das Ganze ein bisschen auch bündeln und nicht in Einzelanforderungen untergehen. Was aber ganz entscheidend ist, glaube ich, dass diese Key-User auch die Akzeptanz haben von denen, die am Ende mit dem System arbeiten. Wenn der Key-User sich vorne hinstellt und sagt, wir haben da uns jetzt viele Gedanken drüber gemacht und das ist die beste Lösung für uns, dann wird er als einer im Vertrieb, als einer in der Entwicklung wahrgenommen von den Kollegen und die Lösung hat eine viel höhere Akzeptanz, als wenn jemand von der IT kommt, der aus seinem Elfenbeinturm kommt und sagt, ne, hier ist euer neues System und ab sofort arbeitet ihr so und dann heißt er, der hat ja sowieso keine Ahnung, wie es in der Realität aussieht. Und genau darum ist diese Key-User-Rolle ganz entscheidend. Jetzt haben wir einen Key-User-Kreis, die sich eben beschäftigen mit einem Themengebiet. Und aus diesem Key-User-Kreis muss einer zum Process-Owner bestimmt werden. Und das dürfen die unter sich ausmachen. Da werde ich niemanden bestimmen, weil das wäre ja genau dann denen das Ownership wegnehmen. Und wenn die sich entscheiden, dass sie alle 6 Monate diesen Hut weiter wandern lassen wollen, dann ist das für uns überhaupt kein Problem. Aber es ist ganz klar, dass die unter sich auch eine klare Struktur aufbauen und ein Ownership haben und am Ende einer die Entscheidung herbeiführt. Er muss ja nicht jede Information alles immer selber beschaffen, aber er muss am Ende sagen, wir gehen links, wir gehen rechts oder wir parken das Thema jetzt, bis es geklärt ist und wir machen zusammen mit den Kollegen im Center of Competence Digital bei uns andere Themen, wo wir uns einig sind. Aber das ist genau, wir wollen nicht in die Falle reinkommen und den Bereichen vorschreiben, an welchen Themen jetzt zu arbeiten ist und ob es links oder rechts geht. Diese Verantwortung muss unbedingt in den Fachbereichen bleiben. Und da merken wir, dass das nicht immer einfach ist. Klar, weil auch in den Landesgesellschaften vielleicht teilweise unterschiedliche Interessen gerade existieren. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, damit am Ende auch die Ergebnisse genutzt werden.
Okay. Ist es denn so, dass die Process Owner auch die Fähigkeiten haben dazu, so einen Prozess zu beschreiben? Oder werden sie dafür nochmal ausgebildet oder sowas in der Art?
Wir haben eine eigene Organisationseinheit, die die Prozesse dokumentiert. Das heißt, das formalisierte Beschreiben müssen die Process Owner gar nicht. Dafür haben sie Unterstützung. Sie müssen aber schon verstehen, wie die Prozesse funktionieren und vor allem die ganzen Sonderfälle. Also dieser eine Soll-Prozess, der Best-Practice-Prozess, ich glaube, der ist noch am einfachsten. Aber wirklich zu verstehen, warum und wieso es diese 5 Ausnahmen gibt und wann wie anders zu verfahren ist, das wissen diejenigen am besten, die auch jeden Tag damit arbeiten, mit diesen ganzen Sonderfällen. Und dann das in Worte zu bringen und zu erklären, das ist am Ende ein gemeinsamer Prozess, ein gemeinsamer Austausch und der findet auch nicht mit allen bei uns aus dem Digitalbereich statt, sondern eben mit diesen ausgewählten System Owner. Das heißt auch nicht jeder bei uns muss jeden Prozess der Fachbereiche verstehen, sondern auch wir haben für uns definiert, in den Teams gibt es einzelne Personen, die genau diese Schnittstelle darstellen und die helfen dann am Ende das zu übersetzen in die Anforderungen, die dann benötigt werden, um das technisch umzusetzen.
Cool, also das ist wirklich ein Transformationsweg, finde ich, weil wenn ich jetzt mal an Vertriebsorganisationen denke, sich mit Prozessen zu beschäftigen, ist natürlich super, wenn man dann den Support hat von einem Prozessmanager, der das kann und kennt, der da durchführt. Aber ich glaube, das hilft auch nochmal, um besser zu verstehen, wie gearbeitet wird tatsächlich. Also ich glaube, die Beschäftigung mit dem Prozess, mit mehreren Key-Usern, könnte ich mir gut vorstellen, führt dazu, dass man sich halt eben tiefergreifend Gedanken macht und da schon alleine dadurch zu einer besseren Anforderung einfach kommt, weil man sich stärker mit dem Prozess beschäftigt, anstatt dass man einfach sag mal, vor sich hin macht. Ne? Und auf der anderen Seite, und das wäre jetzt auch nochmal interessant, für die System Owner gilt ja das Gleiche, die müssen in der Lage sein, diesen Prozess ja auch voll und ganz nachzuvollziehen und zu verstehen. Sind das, haben die irgendeine spezielle Ausbildung oder Unterstützung oder ist das derjenige, der am besten geeignet ist oder wie wählt ihr das aus?
Wir haben im Frühsommer einen großen Workshop gemacht bei uns mit einem externen Coach, wo wir agiles Mindset gecoacht haben. Und das ist vor allem wichtig zu verstehen, warum mache ich das? Ne? Also warum ist es wichtig, dass ich mich mit den Anforderungen beschäftige, mit den Stakeholdern? Das hat jeder Product Owner in einem Scrum, jeder Product Owner hat genau diese Herausforderung, seine Stakeholder verstehen. Ne? Also dieses Stakeholder-Management ist das A und O. Und das am Ende zu übersetzen in User-Stories. Der muss nicht wissen, wie es am Ende technisch exakt umgesetzt wird. Dafür hat er ja im Rücken noch ein ganzes Team. Das sind bei uns auch Experten, die viel selber umsetzen können. Die wissen das wie. Aber sie müssen vor allem verstehen, welche Wichtigkeit es hat, eben mit den Stakeholdern intensiv abzusteigen, mit Prototypen zu arbeiten, in kleinen Sprints immer wieder sich Feedback einzuholen, ob man auf dem richtigen Weg ist, ob das so gemeint war. Ich glaube, das ist das A und O und das ist das Schöne bei uns mit den Kollegen. Die Motivation ist gigantisch. Also die Energie, die in diesen 2 Tagen waren, das glaube ich entstanden ist und wo alle rausgegangen sind und gesagt haben, ja, das wollen wir jetzt umsetzen. Das war super. Natürlich ist das ein längerer Prozess und wir konnten leider nicht den kompletten Bereich mit in die Schulung nehmen. Das hätte ein bisschen den Rahmen und unsere Räumlichkeiten gesprengt. Da müssen wir jetzt Schritt für Schritt nachlegen, die weiteren Kollegen auch solche Schulungen zugutekommen lassen. Aber wir haben da gut gestartet und einige der System Owner waren bei dieser Schulung eben schon dabei.
Okay. Ja, dann haben wir eigentlich mal so ein bisschen die Rollen skizziert, den Prozess daran, dann ist das System, also das Management-System ist ein agiles System, um diese Steuerung der Projekte und auch Rollen sozusagen zu vollziehen. Könntest du nochmal zusammenfassen, wo du sagst, das ist vielleicht, wie du es jetzt gerade schon beschrieben hast, eine moderne IT im Vergleich zu einer nicht modernen IT. Also was wären für dich die vielleicht 3, 4 Unterscheidungskriterien, wo du sagst, das macht eine moderne IT aus oder das ist ein State-of-the-Art-IT?
Was bei uns besonders gut funktioniert, es kommen jeden Tag neue Anforderungen. Die Projektliste, die Wunschliste ist ewig lang. Und es werden auch immer wieder Themen eskaliert. Und wenn ich mir das so mit einer herkömmlichen Projektmethodik organisieren würde, führt das dazu, dass ich ganz viele Projekte abbreche, bevor sie fertig sind, was zu sehr viel Frust auf allen Seiten führt. Und genau da haben wir angesetzt und haben gesagt, na, wir sind interner Dienstleister. Wir wollen den Bereichen einen Mehrwert liefern. Wir müssen aber es schaffen, in kleineren Schritten diese Mehrwerte zu liefern. Das heißt, nicht diese Riesenprojekte mit 6 Monaten, 9 Monaten und dann ist halt in dem Themengebiet alles gelöst, sondern in 2 Wochen Zyklen zu denken und zu versuchen, alle 2 Wochen eine Verbesserung für die Fachbereiche auch zu gewährleisten. Das heißt, wir kommen von, wofür sind wir eigentlich da, was ist unser Purpose, haben uns dann natürlich angeschaut, nicht alle Aufgaben, die bei uns reinkommen, sind gleich. Es gibt ganz viele Incidents, Tickets, die aufgemacht werden, ich kann mich nicht einloggen, ich habe mein Passwort vergessen, was auch immer, die können wir nicht in 2 Wochen in den nächsten Sprint einplanen, das funktioniert nicht. Ne? Da müssen wir gleich reaktiv, eventgetriggert reagieren. Wir haben aber ganz viele Projekte, wo die Fachbereiche auf uns zukommen. Die müssen wir klein schneiden. Und dann haben wir aber auch noch viele Dinge, die uns auffallen. Impulse, die wir ins Unternehmen geben wollen. Und die müssen auch damit rein. Und wir möchten eben ein großes Backlog haben für jedes Team. Und die Teams sind aufgestellt, dass sie die verschiedenen Bereiche in Manndeckung nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt bei uns in der Entwicklung bin, dann habe ich nicht das Problem, es gibt 3 System Owner und ich weiß jetzt gar nicht, mit wem ich reden muss, sondern es gibt 1 System Owner für die Entwicklungsprozesse und der hat dann die Aufgabe, hinten raus die Themen zu verteilen, da wo sie dann am sinnvollsten abgearbeitet werden. Das heißt, wir haben uns organisatorisch ein bisschen umgestellt, aber vor allem in der Arbeitsmethodik. Und ich glaube, dieses Denken in kurzen Zyklen, diese Transparenz, die dabei entsteht. Und wir haben nicht gesagt, alle Teams müssen mit einer Methodik arbeiten. Wir haben im Gegenteil den Teams freigestellt, sich ihre eigene Methodik zu suchen und zu finden. Wir freuen uns, wenn die nach Scrum arbeiten, wenn die den Projektkanban nutzen. Da sind die vollkommen frei. Uns ist wichtig, dass wir in einem 2-Wochen-Zyklus, der synchron ist, über alle Teams uns abstimmen. Weil am Ende des Tages haben wir sehr viele Spezialisten und die werden halt auch von den anderen Teams mal gebraucht. Wenn ich jetzt für unseren Vertriebsprozesse-Bereich einen neuen Server brauche, dann haben wir im Infrastrukturbereich halt Kolleginnen und Kollegen, die können die Server aufsetzen. Das heißt, ich kann bei denen die Aufgabe in deren nächsten Sprint mit reingeben und wir sind aber synchron und bringen uns nicht die ganze Zeit gegenseitig aus dem Rhythmus. Das ist ganz wichtig. Wie aber die einzelnen Teams sich selbst organisieren, ist dann wieder egal, solange die Schnittstelle nach außen die gleiche ist.
Okay, also Autonomie, aber ein klarer Prozessstruktur. Das heißt, du planst dann wahrscheinlich auch eine Art Portfolio Meeting, wo ihr in der Lage seid, diese Synchronisation aller unterschiedlichen Teams stattfinden zu lassen.
Genau, die System Owner stimmen sich vor dem Sprintübergang, dass das ja ist, ab, um untereinander zu sagen, ne, hier bei den Stories, die sind für mich hoch prioritär, brauche ich Unterstützung von dir, bitte entweder gib mir den Kollegen im nächsten Sprint, dass der bei uns mitarbeitet oder übernimm die Story für mich. Und auch das muss eben zwischen diesen System Owner dann koordiniert werden. Und so wie es aktuell aussieht und läuft, wir sind noch nicht mit allen Teams in diesem Rhythmus angekommen. Noch nicht alle haben ihre Backlogs. Wenn man so 170 Projekte irgendwo auf einem Zettel hatte, daraus einen Backlog zu erstellen, das dauert eine Weile. Trotzdem sind wir da relativ gut unterwegs und die Abstimmung funktioniert. Stand jetzt ziemlich gut und wir hoffen, dass wir da besser werden, weil auch das ist ja gerade in dem agilen Mindset dieses Inspect und Adapt ganz, ganz wichtig. Also Transparenz, aber ständig auch an sich selber arbeiten, an den Prozessen und Methoden, die man selber nutzt. Und das haben die Kollegen verinnerlicht. Und darum bin ich zuversichtlich, dass wir da auch mit jeder Woche jetzt besser werden.
Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf das Thema Innovation schauen, ihr habt ja eine Innovationseinheit, kann man sagen, die aber mittlerweile ein eigener Geschäftsbereich wird oder ist. Das ist ja etwas völlig Neues, was dort auf euch zugekommen ist. Und die Frage ist jetzt, wie gut kann ich die Organisation oder muss die Organisation vorbereitet werden, um in der Lage zu sein, solche innovative Software auch zu entwickeln? Oder koppelst du das raus bewusst? Weil ihr habt ja sehr viele Teams, hast du eingangs erwähnt. Aber so ein bisschen für unsere Zuhörer verständlich zu machen, jetzt haben wir ein völlig neues, innovatives Projekt. Wird das gleichgeschaltet in den Prozess, den du gerade beschrieben hast? Oder läuft das irgendwie anders? Wie würdest du das bewerten?
Der Paul Zeller hat ja beim letzten Mal schon erwähnt, es ist ja nicht nur ein Produkt, um das es bei uns geht in der neuen Business Unit, sondern es ist ein Produkt, mit dem wir starten und viele andere Dinge, die in der Pipeline sind. Und dort eben das Portfolio-Management, Programmmanagement aufzusetzen, ist Thema in dieser Business Unit. Jetzt gibt es aber Themen, wir wollen Software am Ende anbieten, und zwar Software as a Service in der Cloud. Dafür brauchen wir eine Infrastruktur, wir brauchen Benutzerverwaltung, das Ganze muss mit einem Lizenzmanagement gekoppelt werden, was im besten Fall dann wieder mit unserem SAP eben gekoppelt wird. Ne? Also das ist nicht in sich oder losgelöst, sondern da gibt es viele Schnittstellen. Und was wir gerade aufbauen, ist ein Kundenportal, wo alle zusammenarbeiten. Ne? Also da sind die Kollegen aus unserer klassischen IT genauso beteiligt wie das Team, was bei mir sich mit IIoT beschäftigt, aber natürlich auch sehr, sehr stark unsere neue Business Unit, die Software, die sie entwickelt, dort direkt integrieren, die sich um Benutzerverwaltung dann auch mit kümmern. Und das synchronisieren wir, weil auch die arbeiten agil, die arbeiten in Scrum, in Sprints, in 2-Wochen-Sprints. Und wir haben den Product Owner für das Kundenportal. Den stellen wir aus unserer Business Unit, weil wir sind nicht die Einzigen, die das haben wollen, aber wir sind die, die es am dringendsten brauchen, sage ich jetzt mal. Und darum steuern wir mit einem Product Owner aus unserer Business Unit dieses übergreifende Gesamtprojekt, wo auch andere beteiligt sind, das Marketing zum Beispiel oder der Vertrieb.
Und mit der Business Unit meinst du jetzt eure neue Business Unit?
Genau.
Okay, dann wäre nochmal die Anschlussfrage, wie funktioniert im Moment die Priorisierung dessen? Also was ich jetzt verstanden habe, ist, um diese Geschwindigkeit auch in der Innovationsentwicklung aufzubringen, habt ihr euch synchronisiert und nutzt im Prinzip die Systematik der agilen Entwicklung, als auch, dass ihr den Fokus klar setzt und direkt Synergieeffekte sucht mit der Gesamtorganisation. Trotzdem muss es ja irgendwen oder ein Gremium oder irgendeine Institution geben, die das dann auch priorisiert, weil du hast ja eben auch gesagt, das ist ja immer sozusagen ein IT-Thema, wir haben endliche Ressourcen und die müssen wir verteilen. Dementsprechend muss es irgendeine Form von Priorisierung geben und andere Sachen müssen dann logischerweise hinten runterfallen. Wie funktioniert das? Und vor allen Dingen im Vergleich Kerngeschäft zum Innovationsthema, weil ich glaube, das ist ein Punkt, den Schmerzpunkt, den viele fühlen, wo es manchmal dazu führt, dass entweder ausgegründet wird oder ausgegliedert wird. Oder wo ich auch schon häufig gesehen habe, dass komplette Innovationseinheiten einfach verschluckt werden von der Kernorganisation, die dann sagt, okay, wir haben so viel zu tun in der Kernorganisation. Erst sind es nur 2, 3 kleine Themen, mal Leute ausleihen und irgendwann hat die Innovationseinheit, ist die Werkbank der Softwareentwicklung in der Kernorganisation. So, und um das zu vermeiden, ist die Priorisierung unausweichlich. Wie macht ihr das? Wie gestaltet ihr das?
Wir vertrauen auf unsere Product Owner und System Owner in erster Linie und die kriegen das exzellent hin. Was sie als Unterstützung haben, ist 1, 2 Architekten und auch mich, die den Überblick über die Gesamtthemen haben. Und wir versuchen, wo immer es geht, Synergien zu schaffen. Das heißt, ein Thema, was mehr als eine Einheit beschäftigt, auch entsprechend zu priorisieren, damit möglichst viel Mehrwert entsteht. Ne? Was man klassisch beim Priorisieren versucht, beim Backlog den Business Value zu erhöhen. Und da ist ein ganz entscheidendes Kriterium für uns, Synergien zu schaffen und Dinge nicht doppelt zu machen. Darum, das Kundenportal wird gleichzeitig für uns eine Bereitstellung der Produktdokumente, des Produktkatalogs, da ist ein GBT drin für unsere Kunden. Da kommt das ganze Case-Management mit den Kunden rein. Das sind alles Themen, die haben erstmal nichts zu tun, originär mit unserer neuen Business Unit Digital Solutions. Wir integrieren dort aber auch gleich unsere neue Software. Das heißt, auf derselben Plattform läuft dann auch unsere SaaS, das UConnX. Und es gibt ganz viele Synergien im Benutzermanagement. Wenn wir das unabhängig machen würden als 2 Projekte, was man jetzt vielleicht erstmal machen würde, weil die Innovationsabteilung versucht, da möglichst Speed zu bekommen, dann würden wir ganz viele Dinge doppelt machen. Und genau das versuchen wir zu vermeiden. Wir versuchen, wo immer es geht, Synergien zu heben und dadurch etwas mehr Ressourcen zu haben, um vielleicht nicht nur die Prio A, sondern auch die A- noch bearbeiten zu können. Und am Ende des Tages haben wir einfach großartige Kollegen, die jeden Tag sich der Frage stellen, was müssen wir als nächstes tun, damit wir eben Mehrwert haben, damit wir auch wen anders nicht blockieren. Und das erfordert im Augenblick so gut wie kein Eingreifen aus dem Management, sondern die Kollegen sind eben super selbstorganisiert, weil sie eine hohe Transparenz haben. Auch das eben wieder einer der agilen Werte, die wir versuchen reinzubringen, dass die auch wirklich den Überblick haben, was passiert alles, an welchen Baustellen wird gerade gearbeitet und sich dann überlegen, wie können wir das unterstützen.
Ja, das ist absolut der Fall. Diese Transparenz zu schaffen, ist, glaube ich, auch ein super wichtiger Kernfaktor in dieser Transformationsreise. Nicht nur Rollen zu haben, die diese Aufgaben bekommen, die Transparenz herzustellen, sondern alleine, dass alle in der Lage sind, diese Informationen oder Zugang zu diesen Informationen zu haben, zu den Projekten, wie die stehen. Ja, das ist definitiv ein super wichtiger Punkt. Ja, Die Frage, die ich noch habe, Thema Innovation, vielleicht nochmal aus einer technologischen Perspektive, jetzt gerade im AI-Zeitalter. Die ganzen, also das, was du gerade aufzählst, ist ja schon echt viel Arbeit, den Prozess zu strukturieren. Ihr seid ja noch mittendrin Schulen, dann habt ihr viele verschiedene Teams, die System Owner sind und so weiter. Und jetzt kommt noch eine neue technologische Komponente dazu oder eine Innovationsart, die ihr auch irgendwie spielen müsst. Künstliche Intelligenz, generative KI. Jetzt kommt das quer rein. Wie dockt das jetzt bei euch in der IT-Organisation oder in der Digital-Competence-Organisation an? Wie wird das jetzt, wie kommt das überhaupt rein? Und wie sorgst du dafür, dass ihr da auch versteht, was das euch an Mehrwerten liefern kann?
Ich glaube, die Mehrwerte, die es uns liefern kann, das wird an uns herangetragen von den Fachabteilungen. Also die Ideen, wo wir das alles überall einsetzen könnten, sind deutlich mehr, als wir abarbeiten können. Wir haben das große Glück, dass wir schon länger uns mit KI in ganz vielen verschiedenen Bereichen beschäftigen, sei es Texterkennung im Vertrieb. Wir setzen jetzt für unser Kundenportal eben generative KI ein, ein GPT, was wir unseren Kunden anbieten wollen, damit die auf das komplette Produktwissen zurückgreifen können. Wir haben die ersten Demos intern gemacht und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Kollegen intern das jetzt nutzen wollen und werden. Weil es einfach im Arbeitsalltag viel Recherchearbeit einem abnimmt. Wenn man wissen will, welches Produkt empfehle ich jetzt dem Kunden, kann ich ja selber das auch nutzen. Wir haben wahnsinnig viele Themen, an denen wir auch schon länger arbeiten. Im UConX gibt es sehr, sehr viele KI-Ansätze und Modelle, die dahinter liegen, die am Ende die Software befähigen. Das ist für uns nichts Neues. Was wir jetzt gemacht haben, ist aus diesen verschiedenen Bereichen, die jetzt alle zusammengekommen sind in unserem Center of Competence Digital, da auch nochmal ein bisschen den Austausch zu fördern. Und regulatorisch haben wir noch einiges zu tun, damit wir viele von den Use Cases, die Fachbereiche gerne hätten, auch umsetzen dürfen. Das Können technisch ist relativ einfach. Wir haben im Regulatorischen noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen, bevor wir dann auch wirklich ja das umsetzen werden.
Okay, dann vielleicht noch so eine finale Frage, weil wir jetzt schon fast am Ende sind. Was könntest du unseren Zuhörern raten, die vielleicht vor der Aufgabe stehen, durch Digitalisierung sich neu zu erfinden? Und jetzt aus der Perspektive, wie gehe ich mit der IT um? Also was würdest du sagen, sind so wichtige Überlegungen, Schritte, Philosophien, wo du sagst, so das würde ich den Zuhörern gerne an die Hand geben?
Was ich festgestellt habe bei der Moore Elektronik, als ich hierher gekommen bin und auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber, die Motivation in der IT bei den Mitarbeitern ist gigantisch. Wie, mit welcher Freiwilligkeit die Wochenendschichten machen, um das alles am Laufen zu halten, ist einfach eine sehr, sehr hohe Motivation, die dahinter steckt. Und was man denen ermöglichen muss, ist jetzt wirklich auch zu gestalten. Ganz häufig sollen die verwalten, die sollen abarbeiten nach Anforderungen. Aber es ist nicht immer die Wahrnehmung da in den IT-Bereichen, dass sie auch wirklich mitgestalten. Und das eben zu organisieren im Mindset, dass es eine gemeinschaftliche Aufgabe ist von der IT und dem Fachbereich, das Unternehmen voranzubringen, die Transformation, die digitale Transformation zu gestalten. Das kann keine Seite alleine, das müssen die gemeinsam. Und das größte Problem ist, dass die sich meistens so sehen als zwei Seiten. Und das muss nicht sein. Und die Frage ist, wie man das eben in der Ablauforganisation hinbekommt, dass die gemeinsam an einem Strang ziehen, dass die wirklich ein gemeinsames Ziel verfolgen. Bei uns war das am Ende eben genau dieses Thema, dass wir gesagt haben, okay, wir schneiden die Themen klein, wir klären die Verantwortung. Der Fachbereich sucht nicht im Internet irgendein Tool und sagt der IT, führ mir mal das Tool ein, ich will das haben, sondern man redet gemeinsam über die Lösung. Und dann schafft man gemeinsam die Lösung und davon profitieren am Ende alle. Also ein bisschen von die IT hat in der Vergangenheit Software installiert und die betrieben, wegzugehen, mehr in die Prozesse und gemeinschaftlich die Probleme zu lösen. Ich glaube, das ist ein großer Schlüssel, der in vielen Bereichen Motivation freisetzen kann, in vielen Unternehmen, die da ist, die im Augenblick nur eben durch irgendwelche Formulare, Projektanträge und sonstiges ein bisschen blockiert wird.
Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht und weiterhin viel Erfolg, Fabian.
Vielen Dank, Ulf.